Ich weiß, seid bereit, jedem, der euch fragt, Rechenschaft zu geben von dem Grund der Hoffnung, der euch erfüllt. Woher sollte man hoffen können angesichts eines Gottes, der der Welt, dem Leid und dem Bösen gegenüber genauso machtlos wäre wie wir? Dann gibt es Schriftstellen, die ganz deutlich sagen, dass Gott die Macht hat. Denken Sie, wie Jesus zu den Aposteln am Ölberg nicht sagt, also jetzt geht es eben nicht, jetzt sind die anderen dran, sondern er sagt, Gott könnte Legionen von Engeln schicken, um mir zu helfen. Und der Vater, der die Macht hat, den Sohn aus dem Tod zu erwecken, wird doch auch die Macht haben, ihn vor dem Tod zu bewahren. Ich darf das Böse nicht direkt auf Gott zurückführen. Solche Texte finden sich in bestimmten Phasen des Alten Testamentes, wo erstmal so überlegt wird, es gibt keine anderen Götter, also muss auch das Böse von Gott kommen, bis das dann durchgedacht wird und gesagt wird, nein, von Gott kommt nur das Gute, das Böse lässt er geschehen, er lässt es zu und Glauben heißt, darauf vertrauen, dass er das rechtfertigen kann. Und ein dritter Punkt, der zu nennen wäre, selbst wenn Gott sich durch seine Schöpfung und durch das Schaffen von Freiheit ohnmächtig gemacht hätte, dann hätte er diese seine eigene Ohnmacht zu verantworten. Die Frage wäre also nur verschoben. Wenn Gott sich selber ohnmächtig gemacht haben sollte, durch die Schaffung von Freiheit, sodass er jetzt die Witwen und Waisen nicht mehr schützen könnte, hätte er es zu verantworten, dass er sich ohnmächtig gemacht hat. In der Fachsprache nennt man das Voluntarium in causa, das heißt, jetzt ist er nicht mehr frei, aber er war frei, sich unfrei zu machen, und das hätte er zu verantworten. Hier jetzt noch an dieser These festzuhalten, müsste darauf hinauslaufen, und das liest man auch bei Kollegen, dass Gott nicht gewusst habe, worauf er sich dort eingelassen hat. Dass man seine Allwissenheit bestreitet oder dass man die Freiheit der Schöpfung bestreitet, sagt, er musste schaffen. Das, finde ich aber, läuft eigentlich auf das hinaus, was ein Kollege Odo Marquardt einmal genannt hat, den Atheismus ad majorem Dei gloriam, also den Atheismus zur größeren Ehre Gottes. Das heißt, auf eine Formulierung, von der man sagt, dass sie Stendhal gebraucht hat. Wir haben sie nicht bei ihm gefunden, aber Nietzsche schreibt an einer Stelle, dass er um diesen Satz Stendhal, diesen französischen Schriftsteller, beneiden würde. Stendhal hat in knapper Form gesagt, die einzige Entschuldigung Gottes ist die, dass er nicht existiert. Darauf liefe es hinaus. Was soll, frage ich Sie, ein priesterlicher Segen? Was sollen Bittgebete, wenn Gott angesichts des Bösen ebenso ohnmächtig wäre wie wir? Obendrein, meine ich, hätte man jedenfalls bei diesen Theologen zu lesen, dass die Gottesanklage des biblischen Beters immer wieder in der Klage gipfelt, Gott nicht lobpreisen zu können. Es wird also gar nicht bloß an uns gedacht. Und zwar gerade nochmals, weil er machtlos erscheint. Zu einem machtlosen Gott kann man nämlich nicht beten, da weder für Dank, noch für Bitte, noch für Lob, noch für Anklage irgendein Ansatz besteht. Drum möchte ich hier ganz dem Satz von Klaus Berger zustimmen, dem bekannten Exegeten, der gesagt hat, man müsste sagen, die Konstruktion eines ohnmächtigen Gottes ist die Widerspiegelung einer Epoche, die das Gebet nicht verstehen kann. Das Gebet bekennt sich und hat überhaupt nur Sinn angesichts eines Gottes, der gut und machtvoll, der machtvoll und gut ist. So viel in einem zu der ersten Frage, Gott und das Leid der Unschuldigen. Vielleicht sollten wir ein bisschen eine Pause machen mit Musik, ehe ich dann zu der anderen Frage komme, dem Ewigkeitsgeschick der Unmündigen.
Was du trägst in den Armen, so ein Kind möchte ich sein, Maria. Wie dein Kind, das du trägst in den Armen, nur dein Kind will ich sein.
Frage, dem Ewigkeitsgeschick der Unmündigen. Was ist mit den Kindern, die ungetauft sterben? Jahrhundertelang haben Christen geglaubt, in einem buchstäblichen Verständnis von Jesu Antwort an Nikodemus, in diesem Nachtgespräch, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. In einem buchstäblichen Verständnis dieses Wortes haben Christen geglaubt, diese Kinder seien verloren. Das war ein ganz entscheidender Motor für die Mission. Und bis heute glauben auch unter ernsthaften Christen nicht wenige eben dieses. Sie meinen, ein Kind, das nicht getauft ist, kann nur verloren sein. Neulich las ich es in einem Leserbrief im Zusammenhang mit der Abtreibung. Mir ist offen gestanden schleierhaft, wie man das angesichts von Gottes Macht, Gerechtigkeit und Liebe vertreten kann. Aber dem großen Theologen Hans Urs von Balthasar, dessen 100. Geburtstag wir im nächsten Jahr feiern, so wie wir in diesem Jahr den 100. Geburtstag Karl Rahners gefeiert haben, dem haben integralistische Christen damit die letzten Lebensmonate verbittert. Seiner Botschaft von der Hoffnung für alle haben sie nämlich Häresie unterstellt. Also dieser Gedanke, man müsse das glauben, dass diese Kinder verloren sind. Es gab dann eine mildere Variante, die für diese Kinder einen Ort natürlichen Glücks vorsah. Wie aber, wenn der Mensch eine natürliche Sehnsucht nach der Gottesschau hätte, weil Gott ihn auf diese übernatürliche Erfüllung hin geschaffen hat? So wird man auch mit gemischten Gefühlen den Hymnus im Brevier zum Tage lesen dürfen, wonach diese Heiligen als Simplices, wie es dort heißt, als simpler